Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im katholisch geprägten Irland sind Eheschließungen künftig auch für gleichgeschlechtliche Paare möglich. Beim weltweit ersten Volksentscheid über die Einführung der Homo-Ehe haben die Gleichstellungsbefürworter mit gut 62% eine klare Mehrheit erzielt. Im Vorfeld hatten die Regierung und alle großen Parteien des Landes das Referendum unterstützt. Die katholische Kirche lehnt die Homo-Ehe ab.
Als die Stimmen ausgezählt waren, da hatte sich in Irland eine kleine Revolution zugetragen. Eine deutliche Mehrheit der Iren hat sich für die Homo-Ehe ausgesprochen. In einem Land, in dem noch vor Jahren die katholische Kirche das gesellschaftliche Leben diktierte und in dem bis 1993 Homosexualität strafbar war. Eine Zeitenwende frohlocken die, die mit Ja stimmten. Für manche ist es vor allem ein persönliches Glück. Wir sind das erste Land der Welt, das die Homo-Ehe in der Verfassung verankert durch eine Volksabstimmung. Das macht uns zu einem Leuchtfeuer für Freiheit und Gleichheit in der ganzen Welt. Tausende feierten ausgelassen vor dem Dubliner Schloss den Sieg der Yes-Kampagne. Die Wahlbeteiligung außergewöhnlich hoch, viele Iren eigens angereist, um abstimmen zu können. Schluss soll sein mit der Diskriminierung von schwulen und lesbischen Paaren. Die gleichgeschlechtliche Ehe bekommt Verfassungsrang und nicht nur in Dublin war das Votum eindeutig. Jetzt brauchen wir uns nicht mehr fürchten, da ist Hoffnung. Die so mächtige katholische Kirche durch Missbrauchsskandale geschwächt, hat an Autorität verloren. Die Iren, so scheint es heute, haben sich mit dem Ja zur Homo-Ehe weiter emanzipiert.
In den USA ist die Zukunft der Geheimdienstreform ungewiss. Der Senat blockierte einen Gesetzesvorschlag, der bereits vom Repräsentantenhaus angenommen wurde. Ziel ist es, den sogenannten Patriot Act zu überarbeiten, der nach den Anschlägen vom 11. September erlassen wurde und Anfang Juni ausläuft. Mit der Reform soll vor allem das systematische Abschöpfen von Telefonverbindungsdaten in den USA beendet werden.
Die Geheimdienstreform steht auf der Kippe. Die Republikaner völlig zerstritten. Die einen wollen die Sammelwut der NSA sogar ganz beenden. Die anderen halten es für ein Sicherheitsrisiko, das Einsammeln von Daten auch nur geringfügig zu beschränken. Nach dem Gesetzesvorschlag sollte die NSA künftig Telefondaten nicht mehr selbst speichern, sondern ausschließlich die privaten Telefonunternehmen. Zugriff hätte die NSA dann nur bei begründetem Verdacht. Es geht dabei allein um den Schutz der Daten von Amerikanern. Einigt sich der Senat nicht noch bis zum 1. Juni, dürfen künftig keinerlei Telefondaten mehr gespeichert werden. Wir gehen dann das Risiko ein, dass wir weniger sicher sind. Wir verlieren die Möglichkeit, Kommunikationen abzufangen. Genau das aber war in der Vergangenheit in vielen Fällen sehr hilfreich. Ich bin sehr besorgt, dass Amerika ohne Schutz dasteht, wenn das derzeitige Gesetz einfach ausläuft. Der Senat trifft sich nun noch einmal außerplanmäßig am 31. Mai, wenige Stunden vor dem Auslaufen des derzeitigen NSA-Überwachungsprogramms. Wir müssen zusammenfinden. Es muss vielleicht ein paar Änderungen geben, aber wir können nicht das ganze Programm der NSA auslaufen lassen. Das bringt unsere Nation in Gefahr. Derweil sorgt ein geheimes Papier von US-Geheimdienstdirektor Klepper für Aufregung, hier bei einem früheren Auftritt. Nach Informationen der Bild-Zeitung lässt er derzeit die Kooperation mit dem BND prüfen. Klepper beklagt demnach, dass ständig geheime US-Dokumente aus dem Bundestagsuntersuchungsausschuss an die Medien weitergegeben werden. Man könne sich auf die Deutschen nicht mehr verlassen. Offenbar sind die Beziehungen zwischen dem amerikanischen und deutschen Geheimdienst auf einem Tiefpunkt. Von den US-Behörden aber bisher kein Kommentar zu dem Bericht.
Irakische Truppen und schiitische Milizen haben eine Gegenoffensive zur Rückeroberung von Ramadi begonnen. Von einem Flugplatz nahe der Stadt seien hunderte Soldaten und Kämpfer auf Ramadi vorgerückt, berichtete ein Abgeordneter des Provinzparlaments. Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte die strategisch wichtige Stadt vor einer Woche eingenommen. In San Salvador ist der 1980 ermordete Erzbischof Romero selig gesprochen worden. An der Zeremonie in der Hauptstadt El Salvadors nahmen neben zahlreichen kirchlichen Würdenträgern und Politikern hunderttausende Gläubige teil. Romero hatte sich für Gerechtigkeit und Menschenrechte in dem lateinamerikanischen Staat eingesetzt und gegen korrupte Eliten und gewalttätige Militärs gestellt. Vor 35 Jahren wurde er während einer Messe erschossen.
Es war ein langer Weg zur Seligsprechung Oscar Romeros. Heute, nachdem sie 25 Jahre darauf gewartet haben, dürfen die Salvadorianer ihren Erzbischof feiern. So lange hatte das Seligsprechungsverfahren gedauert, nachdem es immer wieder unterbrochen wurde. Die Glaubenskongregation hatte Zweifel, ob Romero wegen seiner theologischen Überzeugung oder seines politischen Engagements ermordet und zum Märtyrer wurde. Man hat ihm vorgeworfen, er sei politisch, aber Romero hat klargestellt, er mache keine Politik. Lediglich die Geschehnisse der Zeit haben ihn veranlasst, den Politikern Wege aufzuzeigen. Das tat er als Hirte, der dem Evangelium folgt. Als die rechte Regierung El Salvadors in den 70er Jahren brutal gegen die Bevölkerung vorging, predigte Oscar Romero Gewaltlosigkeit. Kritiker warfen ihm vor, er habe sich dabei nicht genug von der marxistisch geprägten Guerilla abgegrenzt, die gegen die Regierung kämpfte. Während einer Predigt im März 1980 erschoss ihn ein Scharfschütze. Der Tod des Erzbischofs steht für den Beginn des 12-jährigen Bürgerkriegs in El Salvador, der 75.000 Tote forderte. Der Mord an Oscar Romero wurde nie aufgeklärt. Ein noch gültiges Amnestiegesetz verhindert dies. Die Seligsprechung Romeros könnte für El Salvador friedensstiftende Wirkung haben. 23 Jahre nach Kriegsende ist die Gewalt krimineller Gruppen in dem Land schlimmer als je zuvor.
Pfarrer und Sozialaktivist. Bilder aus dem Leben von Oscar Romero finden Sie auf tagesschau.de. Der Rückbau des Versuchsreaktors im nordrhein-westfälischen Jülich ist in die entscheidende Phase gegangen. Der rund 2000 Tonnen schwere Stahlbehälter wurde in ein neues Zwischenlager auf dem Gelände des Forschungszentrums gebracht. Für die 600 Meter lange Strecke brauchte der Transport rund 2 Stunden und damit deutlich weniger als geplant. Das Kraftwerk war 1988 stillgelegt worden. Bei einem Großbrand in einem Gästehaus im oberbayerischen Schneitzelreuth sind 6 Männer ums Leben gekommen. Mindestens 7 Menschen wurden verletzt, 5 von ihnen schwer.
Mühsam kämpfen sich die Einsatzkräfte durch das zerstörte Gebäude. Es sollte ein erholsamer Betriebsausflug werden, doch er endet in einer Tragödie. Gegen 3 Uhr in der Früh geriet dieses Gästehaus in Brand. Die meisten Menschen konnten sich in Sicherheit bringen. 7 erlitten zum Teil schwere Brandverletzungen. 6 Männer wurden bis zum Nachmittag vermisst. Dann die traurige Gewissheit. Die Männer waren Mitarbeiter einer niederbayerischen Firma, die sich in dem Bauernhaus für ein Outdoor-Wochenende eingemietet hatte. Bereits kurz nach dem Ausbruch des Feuers am frühen Morgen stand das Gebäude komplett in Flammen. Dichter Qualm zog durch alle Stockwerke. 47 Menschen hielten sich in der Unterkunft auf. Sie wurden im Schlaf von dem Feuer überrascht. Eine örtliche Eventagentur nutzt das Gebäude in dem kleinen oberbayerischen Dorf nahe der österreichischen Grenze als Zentrale und Unterkunft. Das Bauernhaus hat 50 Betten. Die Überlebenden wurden inzwischen mit einem Reisebus abgeholt und in ihre Heimat nach Niederbayern gebracht.
In einer knappen Stunde ist es soweit. Dann geht der Eurovision Song Contest 2015 in die entscheidende Runde. Die größte Musikshow Europas steht zum 60. Jubiläum unter dem Motto Building Bridges, Brücken bauen. Ausgetragen wird der Wettbewerb mit Beiträgen aus 27 Nationen in der Wiener Stadthalle. Das erste überträgt den Countdown und das Finale im Anschluss an diese Tagesschau.
Statt Glitter und Glamour gab es erstmal eine kalte Dusche. Dauerregen zum großen Finale in der Wiener Stadthalle. Die echten Eurovision-Fans nahmen es locker.
Total traumhaft hier. Ja. Trotz des Wetters, aber es ist wirklich einfach schön. Die Stimmung ist toll.
Es ist schon schade, aber wir haben uns ein bisschen Verstärkung geholt.
Wir haben den Regen nicht mitgebracht, die Österreicher haben uns eingebrockt. Also müssen wir jetzt nehmen, wie er ist, ne?
Während der letzten Probe schwebte Vorjahressiegerin Conchita Wurst als eine von 4 Moderatorinnen durch die Halle. Details der großen Show heute Abend wurden nochmals korrigiert. Top-Favorit bei den Wettbüros ist der Schwede Måns Zelmerlöw und seine perfekt inszenierte Bühnenshow. Gefolgt von Russland mit der schillernden Sängerin und Schauspielerin Polonia Gagarina und dem italienischen Pop-Opern-Trio Il Volo.
Too hard to live, too bad, you know.
Die deutsche Teilnehmerin Anne-Sophie hat ihre leichte Erkältung inzwischen ganz gut überstanden.
Was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, wenn man eine zu Nase hat, dann singt man sehr nasal. Aber mir wurde gesagt, dass man das nicht so hört und dann kann ich mich jetzt auch entspannen.
Derzeit liegt Anne-Sophie bei den Buchmachern allerdings nur auf Platz 24. Doch der Eurovision Song Contest ist wie jedes Jahr auch zum 60. Jubiläum immer für eine Überraschung gut.
Der SC Freiburg und der SC Paderborn müssen aus der Fußball-Bundesliga absteigen. Die Breisgauer verloren am letzten Spieltag in Hannover mit 1:2. Der Aufsteiger aus Paderborn unterlag zu Hause dem VfB Stuttgart ebenfalls mit 1:2.
Nach nur einem Jahr Bundesliga verabschiedet sich der unerwartet starke Aufsteiger aus Paderborn wieder in Richtung Liga 2. Dass heute für beide alles auf dem Spiel stand, machte der Aufsteiger aus Ostwestfalen schon in der 4. Minute mit einem Paukenschlag mehr als deutlich. Lakic auf den neu in die Mannschaft gerutschten Marc Vucinovic und der mit dem Hammer aus 18 Metern. Die Stuttgarter nach dem Rückstand zwar spielbestimmt, aber der VfB musste sich bis zur 36. Minute gedulden, ehe Daniel Didavi ausgleicht. 1:1 zur Halbzeitpause und damit alles wieder offen im Abstiegskampf. Im zweiten Durchgang Stuttgart wieder gefährlicher mit den besseren Chancen. Hüb Stevens noch nie abgestiegen, bringt in der Schlussphase Maxim für Daniel Didavi. Keine 3 Minuten im Spiel, sein Zuspiel auf Ginczek und der eiskalt zum 1:2 und der Erlösung nach 72 Minuten für die knapp 2000 mitgereisten Stuttgarter Fans. Die Paderborner am Ende wie so oft knapp geschlagen, blicken aber trotz ihres Abstiegs stolz auf ihre erste Saison in der Bundesliga.
Fassungslosigkeit bei den Fans vom SC Freiburg und der Mannschaft. Letzte Woche noch die Bayern geschlagen und nun nach 6 Jahren in der Bundesliga am letzten Spieltag abgestiegen. Gegner Hannover 96 in Schwarz gelingt ein Blitzstart. Der Chilener Albornoz flankt in der 3. Minute auf Kiyotake. Und der trifft zur 1:0-Führung für 96. Das Team von Michael Fronzek muss gewinnen, um aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu schaffen. Und geht in der 84. Minute durch ein Eigentor mit 2:0 in Führung. Die Rettungstat von Torwart Bürki versenkt Grimmers im eigenen Netz. Dem SC Freiburg gelingt in der Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Nils Petersen. Aber es reicht nicht. Hannover schafft durch den 2:1-Sieg den Klassenerhalt und schickt Freiburg in die 2. Liga.
Die weiteren Ergebnisse des 34. Spieltages. Hamburg-Schalke 2:0. Damit rettet sich der Bundesliga-Dino auf den Relegationsplatz. Köln-Wolfsburg 2:2. Mönchengladbach-Augsburg 1:3. Dortmund-Bremen 3:2. Hoffenheim-Berlin 2:1, Frankfurt-Leverkusen 2:1, München-Mainz 2:0. Die Tabelle: Hintermeister München, Wolfsburg und Mönchengladbach auf den Champions-League-Plätzen, Leverkusen auf dem Qualifikationsplatz zur Königsklasse. Augsburg sichert sich die Europa-League-Teilnahme, Schalke muss noch in die Qualifikation. Die 2. Hälfte: Hannover rettet sich auf Rang 13, dahinter ebenfalls weiter in der Bundesliga Stuttgart und Berlin. Hamburg kann sich im Duell gegen den 3. der 2. Liga noch den Klassenerhalt sichern. Freiburg und Paderborn sind in der nächsten Saison zweitklassig.
Konfettiregen in Rot und Weiß. Der FC Bayern München bekam unmittelbar nach dem heutigen Sieg gegen Mainz die Meisterschale überreicht. Das Team von Trainer Guardiola hatte den Titelgewinn bereits am 30. Spieltag perfekt gemacht. Die 25. Meisterschaft wurde standesgemäß gefeiert mit einer bajuwarischen Weißbierdusche.
Die Lottozahlen: 4, 6, 14, 27, 28, 46. Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 24. Mai.
Der Norden Deutschlands kommt morgen in den Genuss des Hochs über den Azoren. Richtung Süden machen sich noch Wolken der Tiefs über dem Nordmeer und dem Balkan bemerkbar. Im Süden Bayerns regnet es in der Nacht gebietsweise, am östlichen Alpenrand ergiebiger Regen. In der Nordhälfte klart es verbreitet auf, später bildet sich stellenweise Nebel. Sobald er sich gelichtet hat, ist es in der Nordhälfte meist sonnig. Der Regen in Südbayern klingt am Vormittag ab, sonst neben dichteren Wolken Sonne, einzelne Schauer sind möglich. Der Wind weht morgen nur schwach bis mäßig. In der kommenden Nacht in der Nordhälfte 2 bis 7 Grad, in der Südhälfte 5 bis 11 Grad. Am Tag 13 Grad am Alpenrand und 23 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am Montag in der Nordwesthälfte mehr Wolken als Sonne, ab und zu regnet es. Freundlicher Start in der Südosthälfte, Schauer und Gewitter folgen. Am Dienstag Sonne und Wolken, einzelne Schauer. Am Mittwoch ist es teils freundlich, teils stärker bewölkt, Schauer fallen kaum.
Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 1.30 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.